Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Ricarda Berenson, Patricia Heuer und Patrick Bellawell.
Mein Name ist Patrick Bellawell. Ich bin der Inhaber und Wirt vom Landgasthof Hittenkirchen. Ich komme gebürtig aus Augsburg, habe dort, wie wir vorhin schon gesagt haben, mein Abi gemacht und bin gleich danach nach Berlin gegangen für meine Ausbildung als Hotelfachmann. Habe die dort in einem kleinen französischen Haus absolviert. War wirklich eine schöne Zeit, eine sehr fundierte Ausbildung so in der Retrospektive. Und habe danach ja, überall gearbeitet. Also ein bisschen Berlin, Brandenburg. Ich bin für kurze Zeit nach Wien gegangen. Dann mal wieder in Augsburg, dann wieder Berlin, wieder Brandenburg. Zuletzt dann im Zillertal in Tirol. Und von da aus hat es mich dann tatsächlich in den wunderschönen Chiemgau verschlagen. Und habe dann hier ein Jahr im Landgasthof Kahner in Fraßdorf gearbeitet. Und ja, dann hat sich tatsächlich die Chance ergeben, mich selbstständig zu machen. Und die habe ich dann zum Jahreswechsel 19/20 ergriffen und habe den Landgasthof Hittenkirchen hier übernommen. War ja ursprünglich mal ein sehr einfaches bayerisches Wirtshaus, dem ich jetzt in den letzten 4 Jahren meinen Stempel aufgedrückt habe. Das heißt, wir haben umgestellt auf sehr regionale Küche. Uns ist die Nachhaltigkeit ein zentrales Thema hier. Und ja, wir haben dann einfach angefangen. Ich bin alle Bauernhöfe so außenrum abgefahren. So ein paar kannten wir schon von früher, weil wir da selber eingekauft haben. Und ja, habe alle gefragt, hey, habt ihr nicht Lust, irgendwie ja, Lebensmittel zu liefern für unseren Landgasthof hier? Und so sind ganz viele tolle Connections entstanden, entstehen auch immer noch, dass immer noch irgendwie Leute auf mich zukommen. Hey, hast du so, unsere Bäuerin hat das neulich gemacht, vom Seppenbau, sagt sie, ja, sie hat eine Freundin, die hat sich ganz frisch Lämmer geholt und die ist so toll, die macht das so toll, ne, hast nicht mal Lust. Und dann kommt man da wieder in den nächsten Kreis rein und so funktioniert mein Arbeiten eben hier. Bin jetzt seit 2022, glaube ich auch, oder 22 oder 23 Mitglied der Chefs Alliance, also so eine Slow Food Untergruppe von Köchen, die sich auch diesem Nachhaltigkeitsthema nochmal einen Schritt mehr verschrieben haben. Und ja, seit Ende letzten Jahres zusammen mit der Ricarda und der Patricia zusammen im Leitungsteam von unserem Convivium Slow Food Chiemgau Rosenheim.
Ja, herzlich willkommen, Patrick.
Hi, mein Name ist Patricia Heuer. Ich komme aus dem schönen Wasserburg am Inn. Ja, bin auch ein klassisches Gastrokind, habe in der Hotellerie gelernt, meine Ausbildung gemacht, habe auch in einigen Betrieben gearbeitet. Mich hat's auch jetzt ganz lang nach Hamburg verschlagen, da habe ich 6,5 Jahre gelebt, habe dort in verschiedene Betriebe reingeschnuppert. Ja, bin jetzt seit knapp einem Jahr, bisschen was über ein Jahr wieder hier in Wasserburg, habe das Restaurant von meinen Eltern übernommen, das Boulevard 10 in Wasserburg. Meine Eltern haben das seit 1990 gehabt, auch unter einem anderen Konzept. Und ich bin schon mit frischen Lebensmitteln, teilweise eigenem Anbau groß geworden. Wir kennen unsere Lieferanten schon seit vielen Jahren, arbeiten immer noch mit denen sehr eng zusammen und ja, habe dann den Aufruf gehört von Slow Food, dass sich hier ein neues Leitungsteam sucht und ja, dann kam Ricarda mit an Bord und Patrick und jetzt machen wir das zu dritt.
Ja, herzlich willkommen, Patricia.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
Hi, ich bin Ricarda, ich bin aus Chieming. Bin im Chiemgau groß geworden und bin auch mit Gastronomie und Hotellerie groß geworden. Habe lange in dem Bereich gearbeitet, bin darin ausgebildet, war unter anderem in Österreich in verschiedenen Betrieben und arbeite jetzt zwar nicht mehr dort, aber das Thema Ernährung, Essen, alles, was dazu gehört, beschäftigt mich einfach ganzen Tag von früh bis spät. Und deswegen ist es mir total wichtig. Ich bin immer auf der Suche nach Lebensmitteln, die gut hergestellt sind, Produkte, die man einfach bei uns kaufen kann. Ich tausche mich gern aus mit Produzenten. Ich will wissen, wo kommt's her, wie wird's gemacht. Und deswegen ist einfach Slow Food mein Thema. Dann wurde die Gruppe, gab's den Aufruf, okay, die will sich neu aufstellen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das mache ich.
Genau. Ja, herzlich willkommen, Ricarda.
Danke.
Man muss ja dazu sagen, für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht wissen, ich habe euren Vorgänger auch schon am Mikrofon gehabt. Das heißt, so lange gibt es den Podcast schon. Der Manfred Mödinger hat das vor euch geleitet. Was ist jetzt anders? Also ihr sagt Slow Food Rosenheim, oder das heißt, glaube ich, Slow Food Chiemgau Rosenheimer Land, die Sektion.
Die ja noch größer ist. Also sage ich jetzt vielleicht mal, man nennt das Convivium, das ist diese Regionalgruppe und das sind die 5 Landkreise Altötting, Mühldorf, Traunstein, Rosenheim und Berchtesgaden. Wir sind riesig. Das weiß man immer nicht so.
Genau, weil Slow Food auch insgesamt nach meinem Dafürhalten so ein bisschen unterm Radar nach wie vor fliegt. Mhm. Und ihr habt gerade gesagt, die wollten sich neu aufstellen. Was macht ihr jetzt anders? Ich gebe mal einen Tipp. Ihr habt einen Instagram-Auftritt.
Wann hast du ihn denn interviewt?
Den Herrn Mödinger, ich habe geguckt, tatsächlich vor 4 Jahren. Okay. Das ist, also jetzt nicht einer der ersten, aber so in der, das muss so im ersten Frühjahr gewesen sein, im ersten Corona-Frühjahr, als man sich dann wieder treffen konnte, aber mit Abstand und so, also das war alles sehr aufregend, ja.
Machen wir was anders? Ich denke mal, jeder macht es ein bisschen anders, gerade wenn man irgendwie was übernimmt als Leitungsteam oder dergleichen. Ich denke mal, wir bringen auf jeden Fall einen frischeren Wind rein. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir vielleicht auch, glaube ich, in Deutschland eins der jüngsten Leitungsteams sind, was ich so rausgefunden habe, was mir mitkriegt. Und ja, wir wollen es halt einfach Slow Food verjüngen, weil es ist ja nicht nur für, sag ich mal, die ältere Generation, sondern auch gerade für die Jüngeren. Es wird noch mehr Wert auf die bewusste Ernährung gelegt. Wo kommen die Produkte her oder baue ich selber an? Gerade während Corona war der Selbstanbau, hat so einen Hype gekriegt. Also das Thema Beispiel ist immer Hefe. Es gab zeitweise keine Hefe und da hat dann jeder irgendwie mal geguckt, dass er Hefe produzieren kann.
Ganz kurz, wir reden hier völlig selbstverständlich über Slow Food. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Erklärung, was Slow Food eigentlich ist und welche Ziele verfolgt werden.
Kurz runtergebrochen, es geht um saubere, faire, ehrliche Lebensmittel und alles, was damit zusammenhängt. Also vom Erzeuger bis zum Endverbraucher, alles in dieser Kette, in dieser Reihe, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Und es geht uns darum, diese Versorgungskette eben möglichst sauber, fair und ehrlich zu halten. Das ist Slow Food.
Und auch sichtbar zu machen.
Ganz wichtig. Also, was bringt uns Slow Food, wenn es keiner kennt?
Na, ich meine auch so diese Ketten, also dass man sagt, hier bei dem Erzeuger, da könnt ihr euch drauf verlassen, in dem Gasthof oder wenn ihr mit Ricarda unterwegs seid, da lernt ihr Dinge kennen, die so.
Richtig, richtig. Also ich meine, es ist ja auch immer ganz schön, wenn vielleicht die Schnecke vor einem Gasthof hängt, wenn die Leute es gar nicht zuordnen können. Also da gibt es einfach ganz viel Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Eben wie du sagst, wer sind die Produzenten, welche sind Slow Food Mitglied oder wer arbeitet nach diesem Prinzip, genauso wie der Gedanke überhaupt, was ist Slow Food?
Also was natürlich auffällt, das war ja eben die Frage, also was ist jetzt anders? Ihr seid zu dritt.
Ja.
Hat sich die Arbeit, also das Arbeitsfeld verändert oder ist es auch eine Frage der Zeiteinteilung?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Vergleichswert, wie es vorher war, was vorher gemacht wurde. Ich finde auch nicht, dass der Vergleich an sich so wichtig ist, was war damals, was ist jetzt anders. So sind einfach. Also ich bin mit meinem Landgasthof Unterstützer geworden 2021, glaube ich. Und bis zu dem Zeitpunkt, als die Eva Stirner auf mich zukam und mir gesagt hat, dass jetzt irgendwie, also sie kam für ein Interview für die Slow Food, über die Slow Food Chefs Alliance zu mir. Das war 2023, so im Sommer. Und von dem Zeitpunkt, dass wir Unterstützer geworden sind, bis zu diesem Interview, habe ich ehrlich gesagt nichts mitbekommen, so von unserem Convivium generell. Und deswegen ist es für mich schwer, jetzt irgendwie einen Vergleich zu ziehen, was war, was ist oder was wird. So, wir machen das jetzt eben auf unsere Weise, so wie wir uns vorstellen, dass Slow Food in der Regionalgruppe sinnvoll und auch ertragreich, sage ich mal, im Sinne von Mitgliederfindung, aber auch von Events und Mehrwert für das Mitglied ist. Und da machen wir einfach als Dreiergespann unser Bestes.
Ja, und da hat aber auch schon jeder so ein bisschen seine Bereiche. Also das hat sich, glaube ich, von Anfang an schon rauskristallisiert. Also Patricia war von Anfang an ganz klar dieses Thema Genussführer, Testessen, möchte sie gerne in die Hand nehmen. Ich habe jetzt mal die zwei ersten Betriebsbesichtigungen organisiert, die jetzt dann anstehen. Das ist, glaube ich, so eher ein bisschen mein Bereich und das Thema Social Media. Und der Patrick macht eigentlich, unterstützt uns überall und macht auch noch Events. Also, dass er auch mal irgendwie einen Kochkurs anbietet oder natürlich auch seinen Kreis und seine Produzenten damit einbezieht. Aber ich glaube, so ein bisschen Event ist dann nochmal mehr Patricks Stärke. Genau. Also, so teilen wir uns einfach ein bisschen die Arbeit.
Und du sagst, dass man einen Erfolg erzielt. Was ist für euch erfolgreiches Arbeiten? Also bei so einer es ist ja letztendlich eine Non-Profit-Geschichte. Woran würdet ihr Erfolg für euch sichtbar machen können?
Ich denke mal, der Erfolg wird da sein, wenn wir die Führungen machen, wenn wir diese ganzen Veranstaltungen planen oder auch die Testessen, dass dann einfach Mitglieder dazukommen. Wir durch das natürlich neue Mitglieder und Unterstützer gewinnen. Und das ist dann für uns der Erfolg.
Du hast eben gerade gesagt, Patricia, dass gerade auch bei den jungen Menschen viel mehr so die Herkunft von Lebensmitteln und Nahrungsmitteln wichtig ist. Eigener Anbau in Corona. Aber ich unterstelle mal, dass betrifft immer noch eine bestimmte Bubble.
Auf jeden Fall.
Und das ist ja, also das ist ja, wenn ihr dem Podcast folgt, das ist ja meine große Frage immer auch bei Kunst. Wie kriegt man Kinder zu Kunst? Ja.
Vielleicht kommen wir dann mal zu dir in die Schule, wenn du ein Ernährungsfach machst. Vielleicht können wir dann mal ein Slow-Food-Thema machen.
Ja, also, Vorsicht, was du sagst gerade.
Aber das ist natürlich Thema, dass wir sagen, wir müssen natürlich auch mal mit Schulen sprechen. Und weil Kinder kann man halt extrem gut begeistern, wenn man mit denen zusammen kocht, wenn man denen ein bisschen zeigt, wo kommt das her, was kann man draus machen. Das kann ja ganz einfach sein. Aber die finden das halt total gut. Und ich meine, Essensbildung, Vermittlung, das muss man bei den Kleinen machen. Dann erreicht man ganz viel.
Ja, aber und das ist ja genau mein Punkt. Also ich erlebe das ja, dass ich mit den jüngeren Achtklässler, die sind so 12, mit denen koche ich und die finden das auch schon alle geil, ja. Wenn ich sie dann aber in der Mittagspause sehe, dann kümmern sie sich nicht darum, dass wir haben eine Mensa, bei der zumindest Bio-Qualität angeboten wird, dass sie da nicht hingehen, sondern sie gehen trotzdem in den Supermarkt und kaufen sich was auch immer, ja, aber es ist halt nicht gesund.
Ja, ist halt Gewohnheit.
Ja, aber wo ich dann denke, wozu das Ganze? Also in dem Augenblick erlebe ich diese jungen Menschen als extrem interessiert, als motiviert und auch nachher als inspiriert, wenn sie dann das essen, was sie gemacht haben und boah, und dann erzählen sie mir auch, oh, das haben wir, was weiß ich, wir treffen uns Freitag und am Dienstag erzählt mir einer, ja, ich habe das am Wochenende gleich mit meinen Eltern nachgekocht. Aber das hat so eine geringe Halbwertszeit.
Genau deswegen ist es ja so wichtig, da permanent am Ball zu bleiben. Also so alle Änderungen, was das alltägliche Leben betreffen, kannst du ja irgendwie nur implementieren, wenn du immer, das ist wie beim Sport, ne? Wenn du im Modus drin bist, dann läuft es. Wenn du dann aber mal krank bist oder keine Ahnung, feiern warst oder sonst was und dann warst du einen Tag nicht und dann warst du 2, 3, 4 und auf einmal ist es wieder schwer reinzukommen. Und genau deswegen ist es ja so wichtig, dieses Thema omnipräsent zu halten, damit du nicht aus dem Flow rauskommst. Und unsere Aufgabe ist es auch, möglichst viele Leute in diesen Flow reinzubringen.
Und dann müsstet ihr doch verrückt werden, wenn Politiker dann sagen, naja.
Ich bin gespannt. Aber ja. Ja.
Also letztendlich wird doch von der Politik das, was ihr verfolgt, konsequent bombardiert. Zumindest in Bayern von Entscheidungsträgern. Also, dass man eben sagt, paraphrasiere, aber so Fleisch muss jeden Tag für alle zugänglich sein und es gibt keine Schnitzelpolizei und so weiter und so weiter.
Und, ja, und eine Kindheit ohne Gelbwurst ist nichts.
Genau, ja. Ja,
wir könnten jetzt noch viele Markus-Zitate bringen, glaube ich, aber ich finde, das sollte jetzt wirklich nicht irgendwie das Maß aller Dinge sein.
Ja, ich glaube, man muss halt einfach eine, also ich meine, was hilft es uns jetzt da irgendwie, uns über die Politik irgendwie aufzuregen? Wir müssen halt die eigene Bewegung starten und wir sind halt, oder? Ich meine, wir müssen die Leute gewinnen und die auf unsere Seite holen und wenn die mitmachen, dann kann der Markus noch so lange da oben reden. Wir machen die guten Dinge. Wir überzeugen die Leute, wie gute Lebensmittel sein sollen und begeistern die dafür.
Das Schöne ist ja, dass auch, um bei Markus zu bleiben, dass der auch begeisterungsfähig ist. Und wenn er sieht, dass die öffentliche Meinung in diese Richtung geht, dann glaube ich, werden die Schnitzelposts ganz schnell aufhören.
Aber warum kippt das nicht? Also wenn dem so ist, wie Patricia sagt, es war ja so ein Boom und eben es gab keine Hefe, alle haben Brot gebacken und so weiter und so weiter. Also ich habe das schon erlebt, wie wahnsinnig gut frisches, selbstgemachtes oder sogar altes selbstgemachtes Brot schmeckt, ja. Und dann gehe ich trotzdem wieder zum Discounter und kaufe es da.
Machst du das?
Ja, ich mache das, aber ich könnte ja auch ganz hypothetisch, ne? Aber also da bin ich ja nicht alleine mit. Ne? Und das ist ja der Punkt. Also ich bin mir dessen bewusst und mache es aber trotzdem nicht. Und ich habe ja sogar das Glück, dass ich in einem Beruf arbeite, der mir die Möglichkeit gibt, höherpreisig einzukaufen, um dann eben, wenn ich Fleisch kaufe, auch darauf zu achten, wo kommt denn das eigentlich her? Ja. Und das finde ich, also ich verstehe eure Idee, aber ich frage mich, wie kommt das bei den Leuten an, die eben in ihrem Lebensalltag andere Sorgen haben, im weitesten Sinne? Und wo ist dieser Rückenwind aus der Corona-Zeit geblieben?
Ich glaube, dieser Rückenwind es war in der Corona-Zeit definitiv so, das habe ich auch irgendwie von allen Erzeugern mitbekommen, dass da ein richtiger Hype da war. Und auch wie du es so schön gesagt hast, weil einfach der Lebensalltag es hergegeben hat. Ne? Du hattest so viel oder jeder hatte so viele Ressourcen frei, weil es nichts anderes zu tun gab, als sich damit, also und deswegen hatte man Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt tatsächlich nicht mehr so, irgendwie gerade, was wir auch total krass gemerkt haben, irgendwie während der als es mit der Inflation dann so krass losging, hatte ich auch mit einem Bauern oder mit einer Bäuerin gesprochen, von der ich Lebensmittel beziehe. Und die hat einen ganz spannenden Begriff geprägt. Die hat mir dann erzählt, dass die ganzen, Lifestyle-Ökos, die während der Corona-Zeit dazugekommen sind, inzwischen alle nicht mehr bei ihr einkaufen, obwohl sie ihre Preise 0% erhöht hat. Sie hat sich wirklich nicht getraut, ihre Preise anzupassen, wo sie irgendwie auch erzählt hat, sie hat im Monat 1500 Euro Mehrkosten alleine durch Treibstoff und Diesel. Und hat sie aber nicht weitergegeben, weil sie nicht wollte, dass ihr noch mehr Kunden abhauen. Das hat aber kein Kunde gemerkt, weil die bei ihr immer eingekauft haben, die sowieso in dieser Bubble drin waren, haben weiter eingekauft. Und alle anderen dachten, sie könnten im Supermarkt mehr sparen. Wobei dem nicht so war, ne? Weil die Supermärkte waren ja die ersten, die Preise angepasst haben. Und das ist eigentlich total paradox, dass dann Leute aufhören, sich mit diesem wichtigen Thema Lebensmittel auseinanderzusetzen, weil sie meinen, sie hätten irgendwie dringlichere Themen. Und ja, das ist eine unserer größten Aufgaben, da ein Verständnis zu vermitteln, dass Ernährung mit eins der dringlichsten Themen ist. Und ja, da arbeiten wir einfach dran.
Ja, also, und ich glaube, das ist auch... ich meine, klar könnte man da sofort dran verzweifeln, das ist völlig klar, die Gesellschaft tickt so. Das sind halt eingefahrene Muster, das ist uns über Jahre ist uns das oder vorgelebt worden oder wie auch immer und man geht zum Discounter und kauft da irgendwie billig ein. Das haben die Leute einfach intus, man kann auch gar nicht erwarten von denen, dass die das alles von heute auf morgen ändern. Das wäre auch total utopisch zu glauben, dass wir das irgendwie schaffen. Aber ich glaube trotzdem, wenn wir immer wieder so Impulse setzen und bei den Leuten immer mal wieder so im Kleinen ein bisschen bewusst machen, okay, ich kaufe jetzt vielleicht doch mal mein Brot vom Bäcker und mache das irgendwie regelmäßig und ich freue mich, wenn ich weiß, dass mein Wirt da unten ein vernünftiger Schnitzel zum Beispiel anbietet und treffe irgendwann die Entscheidung, dass ich halt dann immer zu dem hingehe und halt irgendwie nicht zu dem Billigwirt. Wenn die Leute so peu à peu einfach immer so kleine Slowfood Gedanken in dem Leben integrieren, ist das doch super. Da muss ja keiner 100%ig perfekt sein, das sind wir doch alle nicht. Aber ich glaube schon, dass man da einfach so mit, wie du sagst, man muss einfach fleißig sein und halt einfach immer dranbleiben und immer die Leute ein bisschen dran erinnern. Und dann schleicht sich das schon irgendwann so ein bisschen ein. Ist jetzt einfach mal so meine kleine Hoffnung.
Ich glaube auch, eine Sache ist, man sucht sich unbewusst immer den geringsten Widerstand. Und das ist natürlich, zu Corona-Zeiten konnte man nicht so einkaufen, wie man möchte. Es gab natürlich viel, hatte jeder viel mehr Freizeit oder die meisten und haben sich natürlich dann mit dem Thema beschäftigt. In den Alltag das zu integrieren, haben wir auch schon gehabt, ist natürlich immer schwierig, dann sein Brot selber zu backen oder selber anzubauen und dergleichen. Und da ist es halt einfach so, dass man diese, ich sag's immer, 1%-Methode hat. Man verändert immer 1%, integriert das in seinen Alltag und dann kann man weiterarbeiten. Und dann ist es, wie auch Ricarda gesagt hat, dann ist es irgendwann mal ein Automatismus. Und das dauert halt. Und ich denke mal, da müssten wir auch, oder wir haben definitiv die Ausdauer, die Geduld dazu. Und weil wir ja schon so leben und für uns ist es einfach, sag ich mal, normal, dass wir halt wirklich drauf achten. Und
die müssen auch gar nicht alles Brot selber backen, weil ich glaube, man kann auch einfach gute Bäcker unterstützen, die davon leben sollen und müssen. Also das finde ich ist ja auch immer so ein Punkt, dass jeder alles selber machen will, weil er meint, er kann es dann besser. Geht zu den Leuten, die es gut machen, ja, und kauft es dort.
Was ich auch so ein bisschen glaube, also ich sehe das bei mir in meinem Freundeskreis tatsächlich so, dass wir auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion haben, ne? Und in meinem Freundeskreis ist es auch so.
Entschuldigung, ja? Wir im Sinne von Köchen wir im Sinne von Slowfood?
Wir als alle, die sich damit auseinandersetzen, okay, und ja, die diesen Film fahren. Und also konkret bei mir im Freundeskreis ist es so, dass wenn ich mich mit Freunden verabrede zum Essen oder so, dann die wissen, wie ich zum Essen stehe und wovon ich mich ernähre. Das habe ich jetzt beim letzten Mal gemerkt, dass dann irgendwie wurde wieder gefragt, hey, hast du nicht Lust, dann und dann gehen wir was essen. Und ich frage dann, wo? Und die nächste Antwort ist, ich habe schon geschaut, das ist ein Restaurant, wo du auch was essen würdest. Ne? Und so einfach so dieser Gedanke, da hat sich jemand jetzt damit auseinandergesetzt und geht wegen einem Impuls von mir dorthin. So, und dann schmeckt es ihnen vielleicht im besten Fall, ne? Und dann kommen sie dann nochmal wieder. So wie du schon gesagt hast, ne? dieses langsam reinkommen. Ne?
Man muss dazu sagen, Slow Food ist nicht gleich vegan oder vegetarische Ernährung. Also ich kann auch ein Tier verarbeiten und das ist auch kann auch zu 100% Slow Food sein. Ich habe mir jetzt nur gerade gedacht bei dem, was du erzählt hast, dass das in einem anderen Zusammenhang eben mit veganer Ernährung leicht zu Augenrollen ja auch führen könnte, ja. Aber bei dem, was ihr sagt, man will das so leicht so unterbringen. Da wird ja eure größte Aufgabe und Herausforderung sein, dass man es nicht als so ausgestreckten Moralzeigefinger wahrnimmt.
Also Genuss ist ja, es soll genussvoll sein und soll Spaß machen. Das ist ja wirklich absolut der Grundgedanke von Slow Food. Da geht's nicht drum, wie du sagst, erhobene Zeigefinger. Wir predigen euch jetzt da irgendwie was vor, was gut und böse ist. Man überzeugt eigentlich auch mit Genuss. Es muss Spaß machen, es muss schmecken, es muss freudvoll sein. Das ist ganz wichtig.
Wie
schafft
man das?
Damit kriegt man doch die Leute um.
Ja, unbedingt. Also, aber wie schafft man das in so einem losen Rahmen? Also wenn man einen Kochkurs anbietet, dann ist man ja, wendet man sich ja schon wieder an die da sowieso in diese Richtung ticken. Aber habt ihr auch so Marktstände?
Also direkt Marktstände haben wir nicht. Dafür gibt's ja bei Slow Food die Unterstützer, wo große Firmen wie zum Beispiel Berchtesgadener Land oder in Zillham bei Schonstedt ist da das Finkennest oder die Drachsmühle bei Haag. Und dafür gibt
oder
es.
Oder ihr.
Ja, wir als Restaurant auch Unterstützer, stimmt. Und da ist es tatsächlich so, dass die Unterstützer dafür dann stehen und wir halt als Leitungsteam, die dann auch nochmal, ja, darüber auch nochmal ein bisschen was bringen. Welcher Unterstützer hat denn was? Welcher produziert denn was? Wie arbeitet man zusammen? Das ist ja auch das, weil ich habe ja ein klassisches Restaurant und arbeite zum Beispiel schon seit Jahren mit der Drachsmühle zusammen.
Die produziert?
Die Drachsmühle produziert Mehl aus der Region. Eins der Großmehle, glaube ich, ist das Oberulmer Rotkorn. Also die macht ganz, ganz viel, die Monika, und gibt auch, soweit ich weiß, Backkurse und sehr, sehr schön dort auch in der Mühle.
Tolle Müllerin, also ist auch mal ein Besuch wert.
auch wie die Patricia gerade gesagt hat, ne, durch die Unterstützer eben so. Jeder, es gibt ja auch im Genussführer eben so diese Unterstützerbetriebe. Und das sind ja quasi die Berührungspunkte. Ne? Also jeder, der irgendwas vertreibt oder erzeugt, das ist ein potenzieller Berührungspunkt mit potenziellen Slow-Food-Mitgliedern zukünftigen. Und wenn dann irgendein Gast X in einem Slow-Food-Genussführer-Restaurant, vielleicht aus Zufall, ne, weil einfach da das Essen gut ist, weil er gehört hat, hey, da kann man gut essen, jetzt noch nicht mal nachhaltig oder besonders, aber einfach nur irgendjemand sagt ihm, da ist gutes Essen oder hey, da treffen wir uns. Und dann steht auf der Speisekarte, das kommt von da und das kommt von da und das kommt von da und dann schmeckt es ihm auch noch. Und dann sieht er, ah, warte mal, da vorne klebt ja die Schnecke an der Tür. Ne? Und dann passiert vielleicht was mit diesem Mensch, der vorher sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat, zu schauen, okay, das war ein Slow-Food-Restaurant, das mir gefallen hat, was gibt's da noch? Und schon fällst du in unser Rabbit Hole sozusagen, im besten Falle.
Muss ich als Slow-Food-Koch, Entschuldigung, muss ich als Slow-Food-Koch regional und bio einkaufen und verarbeiten? Oder kann ich auch aus Fernost meine Krabben beziehen, von denen ich weiß, dass die Garnelen, danke. Von denen ich weiß, dass die einigermaßen nachhaltig dort gezüchtet werden?
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, über die wir jetzt, glaube ich, stundenlang schwadronieren könnten. Das Ding ist, du musst erstmal gar nichts. So Slow Food ist eine lose Vereinigung, ne? Und nur weil du Unterstützer bist, zum Beispiel jetzt, also es gibt ja so verschiedene Stufen quasi. So, wenn du jetzt Unterstützer bist, das heißt, dein Betrieb zahlt einen jährlichen Beitrag an Slow Food und unterstützt damit den Verein, das schaffen. Du kannst aber trotzdem einkaufen, was du möchtest.
Aber das bedeutet, also nehmen wir mal an, du bist ein Unterstützerbetrieb, dann unterstützt du Slow Food, aber bist selber kein Koch, der Slow Food mäßig die Produkte verarbeitet.
Musst du, also du, es ist dir ja freigestellt.
Ja, aber also ich meine, man kann sich jetzt hier nicht, Greenwashing hatten wir heute schon mal, also sagen, ah, ich mache jetzt hier, ich bin jetzt Slowfood-Unterstützer, und aber ich verarbeite in meiner Küche einen totalen Schmarrn und Müll. Man kann das schon prüfen. Also man kann schon sagen, okay, die möchten gerne Unterstützer werden, und dann können wir sagen als Leitungsteam oder Convivium, da werfen wir jetzt mal einen Blick drauf und passt der überhaupt da rein, weil also so leicht ist es dann auch nicht.
Ja, also ich frage auch deswegen, wenn man jetzt McDonald's nimmt, die machen ja Werbung damit, dass sie vergleichsweise regionale Produkte verarbeiten. Wäre das nicht eigentlich auch schon im Sinne von Slow Food? Obwohl es Fast Food ist, ist schon klar, aber so der Gedanke, der dahinter steht.
Das Ding, bitte.
Ja, also bei McDonald's oder dergleichen würde ich eher ein Nein sagen, weil ja es in dem Fall ja auch zum Beispiel der Verpackungsmüll ein ganz großer Aspekt ist. Also der Verpackungsmüll ist ein großer Aspekt. Was haben die an Verpackungsmüll? Weil das gehört, finde ich, auch bei Slow Food mit dazu. Wie viel Müll produzierst du? Und nur weil McDonald's sagt, sie beziehen regional, ist das immer so ein zweischneidiges Schwert, weil viele Produkte kommen halt einfach von einer großen Firma, wo sie dann einfach die Lebensmittel bestellen. Und dass vielleicht dann ein kleiner Anteil regional ist, heißt ja auch nicht, ob das fair auch oder ob dieser Bauer das ja auch, sag ich mal, biologisch oder ökologisch anbaut.
Und es geht ja immer um gut, sauber, fair für alle, also wirklich für alle. Das heißt, der Produzent und der Angestellte, jetzt zum Beispiel bei McDonald's, wird der fair bezahlt und so weiter, sauber, wie ist das mit dem Verpackungsmüll? Also dieser Gedanke, gut, sauber, fair, zieht sich halt durch alle Ebenen. Deswegen glaube ich, dass McDonald's da nicht reinpasst.
Ja, genau. Also du musst, aber trotzdem nochmal, um darauf zurückzukommen, so, du kannst das System supporten, und dann geht's ja wieder um die Berührungspunkte, ne? Dann sagst du als Restaurant, ich bin jetzt Slow Food Unterstützer, hab aber noch keine dieser Slow Food Sachen implementiert, bist aber Unterstützer und bekommst den Newsletter, bekommst irgendwie ein Leitungsteam oder irgendwelche Leute, die dann mal vorbeikommen. Und dann gibt's ja sozusagen auch noch verschiedene Abstufungen oder verschiedene Rewards sozusagen, die du gewinnen kannst, ne? Wenn du dann irgendwie richtig gut arbeitest und auch so nach diesen Slow-Food-Prinzipien deine Karte aufbaust, deine Produkte aufbaust, dann hast du sogar die Möglichkeit, als Unterstützer in diesen Slow-Food-Genussführer zu kommen. Ist ja dann wieder so unser Michelin-Stern ist ungefähr, ne? Und das ist dann schon wieder so, da musst du aber dann proaktiv was machen, ne? Und dann kommen wirklich Leute und testen dich und schauen, ist das Ganze wirklich so, wie es sein soll.
Und das, aber dieses Unterstützerthema, das gibt's auch nur in Deutschland. Also ich finde, das ist auch, ich sag das jetzt einfach mal, also es ist schon ein bisschen schwierig, weil, wie wir jetzt eben halt hatten, also man kann sich ja theoretisch einfach ein bisschen da in dieses Netzwerk einkaufen, ohne hundertprozentig zu überlegen, was man denn eigentlich alles macht. In Italien, also wo Slow Food herkommt, da gibt's das, soweit ich weiß, nicht. Das ist nur ein deutsches Thema. Italien gibt's die Slow Food-Betriebe, die wirklich von vorne bis hinten danach arbeiten. Und die Restaurants, die in dieser Osteria d'Italia, in diesem Genussführer drin sind, die auch getestet werden. Also da ist das wirklich alles ganz viel strenger.
Ich glaube, das ist ja bei jedem Verein so, ne? Oder bei jeder Sache, wo man Mitglied werden kann. Ne? Wenn du, keine Ahnung, ich kann jetzt auch, jetzt fällt mir kein cleveres Beispiel ein. So, ich kann auch mich im Gartenbauverein anmelden und dann allen Leuten erzählen, ich bin Gärtner oder so. Weißt, das ist ja das Gleiche. Also wo willst du da irgendwelche Reglements festlegen?
Aber was muss ich denn als, oder was musst du als Koch umsetzen, dass du eben von der Slow-Food-Bewegung wahrgenommen wirst als einer von ihnen?
Was musst du da umsetzen? Also ich bin jetzt...
Na, weil du sagst, man gewinnt so Rewards.
Genau. Also ich bin jetzt zum Beispiel Mitglied der Chefs Alliance. Das ist eben so dieser Kreis von Köchen, die sich wirklich ausschließlich nach diesen Slow-Food-Richtlinien ausrichten. Und um da reinzukommen, das war dann zum Beispiel so, dass ich von vorne bis hinten geprüft wurde. Also ich habe da irgendwie so einen Fragebogen ausgefüllt. Ich muss ich privat Slow-Food-Mitglied sein, was ich auch bin. Und das ist so, also du kannst nicht nur Unterstützer sein, sondern du musst auch Privatmitglied sein. So, und dann bekommst du so einen Fragebogen, füllst den aus, musst dann eine Beispielspeisekarte hinschicken, schickst eine Liste mit deinen Erzeugern und wo du welche Produkte beziehst hin. Dann machen sich tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen die Mühe und rufen ein paar von deinen Erzeugern an und fragen, die du angegeben hast, ob du da wirklich beziehst und was du da wirklich beziehst. Wenn ich jetzt zum Beispiel, dann gibt's eben so Produkte, die auf so einer, wie sagt man, schwarzen Liste stehen, rote, schwarze Liste. Auf irgendeiner Liste stehen. So, das ist zum Beispiel, wenn du Mitglied der Chefs Alliance sein willst, dann darfst du zum Beispiel keine Avocado verarbeiten oder du darfst keinen Aal verarbeiten. So,
Darf ich da ganz kurz fragen?
Ja,
Avocado ist ja so ein Thema, braucht wahnsinnig viel Wasser, wird immer hingestellt als wahnsinnig gesund und öko und so weiter. Aber die Bauern, die das anbauen, haben ja unter Umständen gar keine Alternative. Also die sind ja davon auch abhängig, dass wir deren Bio-Avocado kaufen. Also in dem Augenblick, wo ihr euch dazu entscheidet, die nicht verarbeiten zu dürfen, ist das ja ein großes Wort, Leid an anderer Stelle. Also im Sinne von eurem Leitspruch, für die ist es dann nicht mehr...
Es ist ja...
Also Jein. Also ich sag mal, wieso müssen wir Avocado verarbeiten? Wenn die bei uns nicht produziert werden kann, aus dem Ausland kommt, auch wenn es ein Bioprodukt ist. Aber dann haben wir wieder die Sache mit dem gut, sauber, fair, dem Regionalen. Es kommt halt nicht aus der Region.
Ja, und aber
es
wir gibt dürfen ja auch Zitronen verarbeiten. Also Das ist jetzt schon, finde ich, ein Streitpunkt. Also weil wenn es ein wirklich nachweislich gutes Produkt ist und wenn ich sage, ich arbeite... Überwiegend regional, überwiegend finde ich, ist ein wichtiges Argument, dass ich sage, okay, 95% der Produkte sind wirklich von hier. Und dann verwende ich natürlich eine Zitrone in der Küche und habe mal eine Avocado auf der Speisekarte. Ich glaube, das ist, also vielleicht ist das wirklich ein No-Go. Ich finde, das muss es nicht sein.
Also schon, weil natürlich die Avocado anbauen, irgendwie über 50 Jahre gelernt haben, in Deutschland wird Avocado gegessen.
Aber das, also wenn du mit dem Ansatz kommst, dann ist ja auch Kokainanbau okay, weil die Leute leben davon. So. Also ich finde, das ist ein schwieriger
Vergleich. Da weiß ich aber von vornherein, dass es illegal ist. Also das weiß auch der Mohnbauer in Afghanistan, dass das illegal ist.
Also ich denke mal, da macht es einfach die komplette Mischung aus, weil wir uns ja mit Lebensmitteln beschäftigen. Wo kommen die Lebensmittel her? Wie werden sie produziert? Und wenn du ein, zwei Gerichte drauf hast, wo du einfach eine Avocado mit benötigst, ist ja vollkommen in Ordnung. Es darf sich halt nicht dieser Faden über die ganze Karte ziehen, dass du in jedem zweiten Gericht eine Avocado mitverarbeitest. Um das geht es, glaube ich, im Großen und Ganzen.
Ja, also im Großen. Es gibt tatsächlich wirklich diese Produkte, die einfach nicht verarbeitet
werden
sollen.
Ich hätte jetzt an Entenstopfleber gedacht.
Genau, ist auch. Ja. Also ist jetzt auch keine starre Liste, ne, sondern die Avocado stand mit Sicherheit vor 10 Jahren da auch noch nicht drauf. Oder mit großer Wahrscheinlichkeit, ich weiß es nicht. Aber das ist tatsächlich eine, oder der Aal, das ist eine Liste, die sich einfach entwickelt nach dem aktuellen Ist-Stand. Und es ist ja einfach aktuell so, ne, dass da irgendwie in Süd- und Mittelamerika ganz viel das Land austrocknet wegen dem exportierten Wasser. Und deswegen ist dann so einfach dieser Hebel, den die Chefs Alliance hat, zu sagen, okay, wir sind in diesem Netzwerk, und das ist ja nicht irgendwie deutschlandweit, das ist ja weltweit, ne? Und wenn jetzt aber dieses Netzwerk sagt, hey, dieses Produkt ist nicht gut, für die Region dort, auch wenn es irgendwie kurzfristig natürlich Geld reinbringt, ne? Aber das ist so ist der gleiche Erdölabbau oder so, ne? Das bringt auch kurzfristig Geld in die Region, aber im Endeffekt ist es nichts Gutes. Und darum geht's ja, ne? dass man versucht, zu einem nachhaltigeren Leben insgesamt zu gehen. Und an irgendwelchen Stellen wird das immer wehtun. Ne? Das ist ja auch für mich eine Einschränkung, jetzt nicht mehr mit diesen, also ich habe, muss ich sagen, vorher gerne mit Aal gearbeitet. Ich finde das ein sehr spannendes, sehr leckeres Lebensmittel. Und ich bin aber bereit, diese Einschränkung hinzunehmen, weil ich weiß, dass es sozusagen, das klingt jetzt voll riesig, fürs große Ganze ist.
Ne? Ja, aber du bist natürlich auch Künstler, und Künstler leben davon, dass sie sich Grenzen setzen.
Oder auch mal in anderen Gewässern schwimmen gehen.
Cool. Ja, klar, Begrenzungen sind in gewisser Weise gut, aber es ist ja dann beim Anbau genauso. Ich habe jetzt neulich gelesen, dass in Österreich das erste Olivenöl gepresst wurde. So weiß ich halt, dass alles weiterentwickelt. Ne? Und das ist ja, wenn jetzt gesehen wird dort, in, keine Ahnung, Chile oder wo auch immer die Dinger herkommen, ist gesehen, okay, dieser Markt geht zurück. Ne? Und da sind ja auch irgendwie das sind ja Menschen, also die größeren Konzerne auf jeden Fall, sind ja Menschen, die haben den Markt im Blick und sehen, okay, da verändert sich was, wie können wir jetzt auf diese Veränderung reagieren? Da wird denen schon irgendwas anderes einfallen, wie man dann vielleicht diese Ressource, die sie haben, diesen Boden, den sie haben, diese Maschinen, die sie haben, nachhaltiger nutzen kann für irgendwas, was dann in ein paar Jahren kommt. Du hast auch vorhin McDonald's angesprochen, wenn jetzt selbst so ein Riese schon sagt, warte mal, das ist nicht nur irgendwie ein kurzfristiger Trend, sondern das ist eine Richtung, in die es gehen wird. Ne? Weil wenn McDonald's jetzt sagt, wir beziehen Eier aus Freilandhaltung oder unser Rindfleisch hat mindestens Haltungsstufe 3 oder Aldi sagt ab, ich glaube, 2027 oder so nur noch Bioprodukte. Ne? Das heißt, dass das auch, wir können davon ausgehen, dass es kein kurzfristiger Hype ist oder so, sondern dass das alles in diese Richtung gehen wird. Ne? Und dann ist ja das Spannende, wer zieht da mit und müssen alle mitziehen, weil es ja in die Richtung geht. Und wie ziehen sie mit? Ne? Und das ist, da kann man ja dann steuern.
Es ist ja selbst die Ressource hier bei uns in Deutschland. Wenn ich sehe Getreidefelder, also wir waren letztes Mal, waren wir auch im Finkennest und haben uns auch über dieses Thema Getreide unterhalten. Und gerade welches Getreide baue ich wie an? Wie nutze ich das Feld in den Jahren am sinnvollsten? Und wann lasse ich es zum Beispiel auch brach liegen, damit der Klee wächst, damit der Klee diese Energie wieder in den Boden gibt, dass ich überhaupt wieder anbauen kann? Also es geht ja nicht nur um die Ressource außerhalb von Deutschland, sondern auch in Deutschland selber, dass wir mit der einfach richtig gut arbeiten können und, sage ich mal, richtig gut nutzen können. Und dass dann halt auch gewisse Lebensmittel, die, sage ich mal, so ein bisschen gefährdet sind oder die halt einfach gewisse Ressourcen aufbrauchen, dass man die halt weniger verwendet oder auch vermeidet.
Also klassische Dreiländerwirtschaft.
Ja.
Wie steht oder wie geht Slow Food auf den Klimawandel ein? Wir unterhalten uns hier und es regnet seit 3 Tagen und es wird die nächsten 3 Tage weiter regnen. Ist wahrscheinlich auch für die irgendwelche Produkte anbauen, auch nicht optimal. Also hat Slow Food da eine Idee, wie man dem begegnen kann?
Hat Slow Food eine Idee, wie man dem begegnen kann?
Also den Klimawandel wird Slow Food sicherlich nicht stoppen können, aber eine Vision davon, wie man eben den Anbau von Produkten verändern kann.
Also es gibt da, ich kann jetzt tatsächlich so von Slow Food im Allgemeinen weiß ich es nicht. Ich weiß, wir in der Chefs Alliance machen da auch verschiedene Veranstaltungen, eben auch so verschiedene, es gibt dann immer so verschiedene Themen, die wir haben, um dann um zum Beispiel Produkte vorzustellen, die, wie heißen sie, die F50 oder sowas, diese 50 zukunftsträchtigen Lebensmittel oder ich glaube F50 heißen die, glaube ich. Mhm. Müsste ich mich jetzt nochmal belesen. Die mehr in den Speiseplan zu integrieren. Oder die Arche des Genusses ist, glaube ich, da auch ein ganz, ganz großer Punkt. Das ist eine Arche, wie der Name schon sagt, wo es um Lebensmittel geht, die besonders erhaltenswert sind, weil sie eine lange Tradition haben, weil sie aber auch zukunftsträchtig sind. Und das ist auch so eine Liste wieder, die permanent erweitert wird, ne, um diese Biodiversität auch zu erhalten in unserer Ernährung.
Ihr habt das jetzt schon ein paar Mal angesprochen, es gab den Genussführer. Ich habe nachgeschaut, also auf eurer Homepage ist die Version 2021 oder 2021-2022 ausgerufen. Ist da eine Nachfolger in der Mache?
Ja, also es gibt definitiv den für 2025, glaube ich. Den haben die jetzt gemacht und der wird demnächst wohl auch rauskommen.
Könnt ihr noch mal kurz erklären, wie es Restaurants schaffen, in diesen Genussführer zu kommen, um eben den, wenn man so will, alternativen Michelin-Stern zu bekommen?
Also Patrick hatte es kurz schon mal erwähnt, dass es dann eine Gruppe gibt, die Testessen-Gruppe, die dort dann hingehen. Also meistens kommt es von Empfehlungen von entweder Mitgliedern oder welche, die uns folgen. Die sagen, geht doch mal dahin, weil aus den und den Gründen gutes Essen aus der Region, er bezieht aus der Region, seine Karte ist gut aufgebaut. Dann gehen wir als Testessengruppe hin, inkognito, testen das. Dann gibt es einen Testbogen, wo wirklich alle wichtigen Fragen für den Genussführer drinstehen.
Was sind das so für Fragen?
Also ein Thema ist natürlich immer das Preis-Leistungs-Verhältnis. Sind die Erzeuger mit aufgelistet? Was gibt es für Essen? Wo kommen die Sachen her? Das sind so die Grundfragen, weil es sollte ja auch einen gewissen Preisrahmen mitunter haben im Genussführer. Nicht, dass man da ein Restaurant hat, wo dann auf einmal der Hauptgang 60 Euro kostet und sich das dann halt auch Familien nicht mehr so leisten können. So, wenn die Testessengruppe sagt, ja, sah sehr gut aus, haben positiv dafür gestimmt, dann geht dieses Genussführergremium oder diese Genussführergruppe, wie wir halt auch aus dem Leitungsteam, gehen dann wirklich auf den Wirt ein, besprechen das Ganze mit ihm, lassen oder wir möchten dann auch, dass wir hinter die Kulissen gucken, wie verarbeitet er die Lebensmittel, bezieht er die wirklich dort. Dann wird nochmal inkognito getestet. Und wenn wir dann alle sagen, ja, das passt, und der sagt, ja, er wird da gerne in den Genussführer gehen, dann geben wir das Ganze weiter nach Berlin zu unserer Hauptzentrale und sagen, Leute, nehmt ihn bitte in den Genussführer mit auf.
Spielt da auch so der Sound in der Küche eine Rolle?
Ja.
Ist doch gut sauber, fair für alle. Also ich meine, das muss ja dann auch.
Ja.
Ja, muss ja für die auch gut sein.
Na, fair wäre, wenn alle gleich angeschnauzt werden.
Ja, aber die Zeiten ja, sind
die
vorbei.
Die Zeiten sind wirklich vorbei. Es gibt ja gar keine Leute mehr, die du anschnauzt.
Ja, also das spielt, glaube ich, auch eine ganz große Rolle. Es spielt auch das Thema Fachkräfte eine große Rolle. Ist egal, ob diese Fachkraft gelernt ist oder ungelernt ist. Hauptsache, sie versteht ihren Beruf und versteht auch, mit was für super Lebensmitteln wir arbeiten, wie man die verarbeiten kann. Und ja.
Habe ich eine Chance als nicht, Patrick hat ja vorhin gesagt, man muss schon Unterstützer sein, um überhaupt in diesen Genussführer zu kommen? Nee, oder kann nee, ich nee, auch?
Nee. Das war nur, man muss Unterstützer, Mitglied muss man sein, um in der Chef Alliance dabei zu sein. Aber ein Genussführer musst du mit Slow Food keinerlei Berührungspunkte haben bisher. Das kommt wirklich nur auf Empfehlung. Wenn man sagt, okay, wenn das Restaurant, kann sein, dass der das einfach nicht kennt. Also der weiß gar nicht, was Slow Food ist, aber ich kann hingehen und sagen, okay, wir finden das super, wir schlagen das vor, wir testen das und dann wird er damit aufgenommen. Aber er muss nicht aktives Mitglied sein.
Hat schon mal jemand gesagt, nee, ich will da nicht rein?
Soweit ich weiß, ja. Gab schon mal ein, zwei früher.
Aber es ist vor deiner Zeit.
Das war vor meiner Zeit. Da hat es noch Herr Mödinger gemacht.
Ja, aber das ist auch, also ich habe das auch schon gehört, dass sie erstmal so ein bisschen zurückhaltend waren, aber das hat eigentlich eher was damit zu tun, dass es natürlich auch viele Plattformen gibt und man gleich irgendwie Angst hatte, man muss jetzt irgendwie was zahlen und so weiter und in welchen X-Führer ist man halt dann noch drin, weil es einfach auch viele am Markt gibt und dann waren schon mal welche erst ein bisschen skeptisch, aber als sie sich dann ein bisschen damit auseinandergesetzt haben und gesagt, oh ja, ist ja doch eine gute Sache, kostet uns nichts, wollen wir drin sein.
Und hilft Slow Food auch sowohl euch als Köchin als auch den Erzeugern Nachwuchs zu generieren? Denn das sind ja, also in der Küche, du hast es eben gerade gesagt, es ist schwierig, Nachwuchsköche und Köchinnen zu begeistern. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Landwirtschaft ganz ähnlich ist. Das sind ja alles häufig sehr anstrengende Arbeiten. Hat Slow Food die Kraft, junge Menschen so zu inspirieren, dass sie sagen, das ist ja so geil, ich verstehe, was da gemacht wird und ich kann das auf eine gewisse Art und Weise feiern und mache das gerne. Und ohne eben 4 Tage Woche bei Lohnausgleich, bei vollem Lohnausgleich. Habt ihr da schon Erfahrungen?
So, es ist, wie wir vorhin ja auch schon ich glaube, du hast es gesagt, Ricarda, dass es ja unser Job ist, so das im Denken fest zu integrieren. Also ich weiß, mein Ausbildungsbetrieb war auch Slow Food Unterstützer und wir hatten regelmäßig dort, also mein Ausbilder war auch irgendwie im Leitungsteam des Conviviums damals, Wolfgang Stubbe, falls du zuhörst.
Grüße gehen raus,
ganz genau. Und ich weiß nicht, ob ich sonst damit in Berührung gekommen wäre. Weißt du, so, also ich glaube schon, dass das was macht, wenn man dieses Thema einfach immer hochhält und dann den einen oder anderen Menschen damit abholen kann, ja.
Und es ist ja auch eine Art Gütesiegel. Also ich finde schon, dass das immer ein Argument ist, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich irgendwie 3 Betriebe, in denen ich lernen könnte, harter Job, wie auch immer. Und dann ist das der Slow-Food-Betrieb, wo ich weiß, okay, da stehen die Leute halt für was, die haben da eine Leidenschaft und bringen da echt irgendwie was mit ein, dann glaube ich, ist das immer ein Argument.
Denn es gibt ja auch diese Solavis, da muss ich ja auch hin, um genau. Selber aktiv, also muss ich ja auch mit meinen Händen arbeiten und mir die dreckig machen. Also,
herrlich.
Ja. Und sogar, wie heißt der, Günther Streich vom SC Freiburg will jetzt einen Beruf erlernen, in dem er mit seinen Händen arbeitet.
Ja, ist ein großer Trend auf jeden Fall. Die Leute wollen sich wieder schmutzig machen, das ist wunderbar.
Er kann gleich eine Ausbildung als Koch bei uns machen, oder? Patrick?
Aber das stimmt schon so, also die Leute wollen das, die Leute wollen einfach dieses Handwerkliche einfach mal wieder so ein bisschen spüren, einfach diesen Dreck unter den Fingernägeln haben, ist doch schön. Braucht man auch zu diesem ganzen Ausgleich, Büro, Stress und was man sonst noch so hat im Leben.
Also ich muss auch sagen, wir sind ja ein Dienstleistungsberuf und wir sind ja auch, wir arbeiten mit den Lebensmitteln und ich finde das immer total schön, wenn ich dieses Lebensmittel verarbeitet habe ein super Essen gezaubert und der Gast draußen sagt, wow, geil, es hat geil geschmeckt, es sah geil aus. Da hast du eine ganz andere Bestätigung, als wie wenn du im Büro sitzt und einfach nur Rechnungen schreibst. Und ich glaube, das ist auch dieses Handwerkliche. Die Leute wollen wieder diese Bestätigung von anderen kriegen oder sich selber bestätigt sehen, dass sie auch was schaffen mit den Händen. Und es war ja ganz lang der Trend, dass ja viele gemeint haben, man muss studieren. Und man merkt aber auch, dass jetzt wieder ganz viel kommt, geht ins Handwerk. Ihr könnt so geile Sachen machen im Handwerk. Und dieses.
Und man kann da auch Geld verdienen.
Das auf jeden Fall. Man muss halt einfach gut sein. Und das ist das. Also das ist halt. Und durch das kommen dann die Leute auch wieder und sehen ja auch, hey, ich kann was leisten. Ich bin danach auch ganz anders fertig und geschafft, körperlich.
Ehrlich fertig.
Total. Also ich kann nicht den ganzen Tag 8-9 Stunden im Büro sitzen und einfach nur stupide auf diesen Rechner gucken und meine Arbeit machen. Ich bin da nicht ausgelastet. Und jetzt stehe ich aktuell 10-11 Stunden in meinem Laden und bin wirklich nur am Laufen und Machen und Tun und Kochen teilweise. Und ich bin aber abends so richtig angenehm fertig und denke mir, wow, ich habe heute so viel geschafft. Ich habe heute so viele Gäste glücklich gemacht, die total begeistert sind. Und man schläft dann auch ganz anders.
Also Leute, geht wieder in die Gastronomie.
Ja. Auf wie viele Jahre seid ihr gewählt worden?
Es wird nicht
Lebenszeit.
Also tatsächlich bis zur nächsten Leitungstagungswahl alle 2 Jahre ist die, glaube ich.
Ja. Oder? Ja.
Also wir blicken mal vor ins Jahr, Ende des Jahres war es, glaube ich, ne, als ihr gewählt wurdet.
Anfang diesen Jahres. Haben wir Anfang diesen Jahres.
Okay, also schauen wir in Februar 2026. Eure Wiederwahl steht außer Frage. Aber ihr schaut zurück, was unter welchen Umständen waren es 2 erfolgreiche Jahre an der Spitze vom Convivum Rosenheimer Land, Chiemgau?
Du stellst sehr spannende Fragen.
Dafür ist er bekannt.
Hätte ich vielleicht vorher doch mal reinhören sollen.
Also was ich so ein bisschen als Erfolg und so die Rückblick auf die letzten 2 Jahre, ich glaube, wir haben viele neue Betriebe kennengelernt. Wir haben viele neue Mitglieder und Unterstützer gewonnen und haben ein super cooles Netzwerk aufgebaut und können da einfach stolz drauf sein und freuen uns auf die nächsten weiteren 2 Jahre.
Ja, also was ich meine, so aus den Gesprächen auch mit den Mitgliedern bei der letzten Versammlung mitbekommen zu haben, war einfach, dass der Wunsch der Mitglieder war, dass wir als Gruppe aktiver wieder werden, dass sie sich abgeholt fühlen, auch mit ihren Mitgliedsbeiträgen. Und wenn ich dann in 2 Jahren zurückblicken kann und die Leute bei der Tagung sagen, hey, cool, das waren echt 2 schöne Jahre, ich bin froh, hier Mitglied zu sein, dann werde ich das auf jeden Fall als Erfolg verbuchen.
Sehe ich genauso. Also ich denke, wenn wir zurückblicken können und irgendwie das Gefühl haben, wir hatten gemeinsam eine gute Zeit, wir hatten irgendwie tolle Veranstaltungen, wo sich nette Leute getroffen haben, die das irgendwie genießen konnten, die was mitgenommen haben, die irgendwie diesen Gedanken ein bisschen mit aufgenommen haben und so, ja, mit so einer gewissen Leidenschaft auch irgendwie dieses Thema weitertragen. Wir haben das Netzwerk ein bisschen ausgeweitet, sind sichtbarer geworden. Man kennt uns auf der Straße vielleicht auch schon.
War da natürlich ein Witz. Kann ich euch sagen, da müsst ihr lange arbeiten. Ja. Ich weiß, wovon ich spreche.
Dann bin ich eigentlich schon happy. Also ich glaube, das ist auch einfach das, was wir jetzt so vorhaben, dass wir sagen, okay, wir wollen diesen guten Slowfood-Vibe einfach ein bisschen nach außen tragen und schöne Dinge machen. Der Rest kommt dann schon.
Okay. Ja. Da bedanke ich mich ganz herzlich, Ricarda, Patricia, Patrick. Vielen Dank für das schöne Gespräch und viel Erfolg.
Vielen Dank, Hagen.
Danke sehr gerne.
Danke dir.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 87 mit Ricarda Behrensson, Patricia Heuer und Patrick Bellawell von Slowfood Chiemgau Rosenheimer Land. Aufgenommen am 28.06.2024. Vielen Dank fürs Zuhören.